wir danken dir jetzt von ganzem Herzen einfach für diese Zeit. Wir danken dir, dass wir unsere Stadt vor dich bringen dürfen. Wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du am Wirken bist. Und wir beten für jetzt besonders für diese drei Menschen, die erkrankt sind, dass sie komplett genesen, Herr. Und wir beten, dass diese Situation, Herr, zum Zeugnis wird für Menschen, dass Menschen sich öffnen in ihrer Angst, in ihrer Sorge jetzt und nicht auf Desinfektionsmittel vertrauen oder Mundschutz, sondern auf das, was wirklich hilft und was Ewigkeitswert hat, der Glaube an dich, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist wunderbar, Herr. Amen. Amen. So, Benny, herzlich willkommen und ich freue mich so richtig auf dein Wort.
Oh, na, dürfen wir ja gar nicht.
Ach, die...
Als Vorbilder. Guten Morgen. Schön hier zu sein mit euch, uns Gottes Wort anzuschauen. Bevor ich anfange, möchte ich auch nochmal beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen auch hier bist und ich bitte dich einfach, dass dieses Wort wirklich Veränderung schenkt im Herzen, Herr. Herr, und vielleicht kann dieses Coronavirus hier auf der Erde etwas uns vielleicht Schaden zufügen und wir sind krank, aber wie Joachim schon gesagt hat, das, was Ewigkeitswert hat, ist der Glaube an dich. Und ich bitte dich einfach, dass du heute Morgen wirkst, Heiliger Geist, und dass du unsere Herzen veränderst. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber eine Sache in unserem Leben ist todsicher. Und da sind sich alle einig, da könnt ihr, egal welche Religion, ob es Wissenschaftler sind, ob es Atheisten sind, ob es Christen sind, egal was für eine Religion, eine Sache ist todsicher und das ist unser Tod. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Wir Deutschen lieben es zu diskutieren, vor allem über Dinge, wo du nicht genau weißt, wird es so sein oder nicht, und dann stellt man Spekulationen auf. Aber mal ganz ehrlich, eine Sache ist todsicher und das ist unser Tod. Und würde es sich nicht lohnen, darüber nachzudenken, über die Sache, die so sicher ist, anstatt über Dinge zu sprechen, die eventuell eintreffen könnten? Und vielleicht bist du jünger und sagst, ja, das ist ja noch so weit entfernt, also das ist bestimmt erst eine Predigt für etwas ältere Leute, auf die kommt das eher zu. Ich will dir eins sagen, du weißt nicht, wann und wo es passiert. Ich will jetzt keine Angst machen, wir haben genug Angst heute schon mitbekommen. Nein, es soll einfach Fakten, ich möchte Fakten anschauen. Und vor 3 Jahren erst ist ein Freund von mir in seinen jungen 20ern an einem Autounfall gestorben. Er hat das auch nicht erwartet, aber es war da. Und eines Tages, ob du es glaubst oder nicht, je nachdem, was du glaubst, werden wir sterben und vor Gott stehen. Das glauben wir Christen. Wir werden vor Gott stehen und jetzt nicht als Verurteilung oder als schlechtes Gewissen, sondern es wird Fakt sein, wir werden da stehen und er wird uns anschauen, liebend, als liebender Vater und uns fragen, hey, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Und ich habe zur Veranschaulichung etwas mitgebracht. So. Okay, stellt euch vor, dieses Seil ist unendlich lang. Naja, okay, jetzt habt ihr es gesehen. Auf jeden Fall, dieser Teil hier, da vorne, dieser blaue, das ist unser Leben hier auf der Erde. Nehmen wir an, es sind 70 bis 80, wenn du Glück hast, 90, 100 Jahre. Und das ist der Teil hier auf Erden. Und der Rest von dieser Schnur, das ist die Ewigkeit, je nachdem, was du glaubst. Wir Christen glauben, dass es eine Ewigkeit gibt und die ist ziemlich lange im Vergleich zu diesem kurzen Teil. Und die Sache ist die, wir leben meistens so, hier werden wir geboren, hier erleben wir Dinge, dann sind wir ungefähr, ich bin jetzt ungefähr hier, nee, ja, so jung bin ich nicht mehr, hier ungefähr, und wir leben oft so, wäre das damals nicht passiert, dann würde es mir heute nicht so gehen. Oder hätte er damals mich nicht so behandelt, dann wäre ich jetzt nicht so, wie ich bin. Wäre mir das nicht zugestoßen, immer in der Vergangenheit. Und wenn nicht, dann leben wir so. Wenn ich hier richtig investiere, wenn ich hier meine Zeit und mein Geld richtig investiere, dann kann ich hier ungefähr mich zurücklehnen, mir einen Wohnwagen kaufen, einen schönen Urlaub fahren. Ungefähr hier. Wir leben dann in dieser Zeitspanne. Und wir schauen entweder zurück, selten leben wir in der Gegenwart und genießen gerade das, was wir tun. Sind wir mal ehrlich. Und das ist Fakt. Das ist unser Leben. Und dann lauten manchmal so Sätze wie, vor allem von den Eltern zu den Kindern, wenn du hier gut lernst, dann wirst du hier gute Arbeit bekommen, dir wird es hier gut gehen. Oder Sätze wie, wenn du das hier tust, wirst du es hier bereuen. Kennt ihr das? Wenn du hier nicht lernst, wirst du es hier bereuen. Kenne ich. Aber die Frage ist doch eigentlich, sind wir mal ehrlich, wenn wir das hier nicht tun, dann werden wir es hier und da hinten bereuen. Oder? Das ist doch das Entscheidende. Und diese Perspektive hatte Jesus auch. Liebe Jugendlichen, die in der Jugend waren, ist ein bisschen verändert. Ich habe das vor einer Woche ähnlich gepredigt. Keine Angst, da kommt noch was dazu. Auf jeden Fall, Jesus hatte auch diese Perspektive, die ich gerade aufgezeigt habe. Lass uns mal eine Geschichte anschauen in der Bibel, in Lukas 12, 15 bis 21. Und da ruft ein Mann aus der Menge, ruft zu Jesus und sagt, Jesus, ich will mein Erbe, mein Bruder will mir nichts abgeben, ich will auch etwas von diesem Erbe abbekommen. Und dann sagt Jesus ihm Folgendes, ein Gleichnis erzählt er ihm. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und noch größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für die Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Dieser Mann im Gleichnis hat genauso gedacht. Wenn ich hier meine Scheunen abreiße und größere baue und noch mehr einlagere, weil es läuft gerade richtig gut, dann kann ich hier genießen und mich zurücklehnen. Oh, das wäre schön. So ein Wohnwagen, dann nach Spanien, ans Meer. Wow, träume ich auch davon. Ist ja nicht falsch. Jesus sagt, das Problem ist, wenn du nicht das andere noch im Blick hast. Auf jeden Fall hat er nur das im Blick gehabt. Und Jesus sagt, wie dumm von dir. Du hast dir hier Reichtümer angeschafft und er stirbt in der Nacht. Wie dumm von dir. Und du hast nicht gefragt, was hier und da hinten sein wird. Hat jemand von euch schon mal die Apostelgeschichte gelesen? Wem sein Lieblingsbuch ist es? Und wenn nicht, rate ich dir, lies die Apostelgeschichte. Spannend, Action pur. Und wenn ich die Bibel so lese, dann frage ich mich immer, Gott, was willst du mir sagen und was soll ich tun? Das sollte man dann machen. Nicht bei jeder Bibelstelle, da sollte man mal ins Kontext schauen, aber meistens spricht die Bibel direkt in dein Leben. Und wenn du Apostelgeschichte, vor allem die ersten Kapitel liest und das dich fragst, dann hast du ein Problem. Weil die ersten Christen, die haben das so gemacht, die haben alles, was sie besaßen, verkauft und der Urgemeinde der Kirche gegeben. Und ich lese das und denke, wow, okay, heutzutage ein bisschen schwierig, aber sie haben das getan. Ich habe mich gefragt, warum haben sie das getan? Und es gibt einen Grund, weil Jesus ihnen gesagt hat, ich komme bald. Ich sterbe jetzt, aber ich komme bald. Er sagt zu seinen Jüngern, ich komme bald. Und sie hatten die ganze Zeit die Erwartung, ja, Jesus kommt ja bald. Lass uns alles investieren, alles ins Reich Gottes. Mehr Menschen müssen davon erfahren. Und deswegen haben sie alles verkauft und in die Kirche gegeben. Okay, krass, Benny. Ich glaube, Joachim wird sich freuen. Oder die Kirche mittendrin. Nein, Spaß. Aber der Gedanke dahinter, Jesus sagt, ich komme bald. Und er sagt noch was ganz Wichtiges. Er sagt zu seinen Jüngern, ich bereite euch Wohnungen, ich bereite euch ein Zuhause im Himmel vor. Die ersten Christen wussten, dass die Erde hier, wie sie ist, vergehen wird. Sie werden einen Platz haben im Himmel, in der Ewigkeit mit Gott. Und das war entscheidend, diese Einstellung zu wissen, Jesus kommt bald und er bereitet ein Zuhause für mich. Verändert dein Leben total. Und das haben sie getan. Etwas, dieser Blick auf die Ewigkeit, Was es noch tut, es hilft uns, mit Leid umzugehen. Das ist das Zweite. Es hilft uns, mit Leid umzugehen. Das Hauptargument der Atheisten, also den Menschen, die sagen, Gott gibt es nicht, ist, dass wir hier auf der Erde so viel Leid haben und dass ein allmächtiger Gott, der doch alles dagegen tun könnte, plus er ist noch liebend dazu, schaut sich das an und tut nichts. Wieso tut er nichts? Er tut nichts, also gibt es ihn nicht. Das ist ihr Hauptargument. Und wenn du dir die Religionen anschaust, stimmt das irgendwie schon, was sie sagen. Ein allmächtiger Gott, der allmächtig ist. Und wir müssen uns da wirklich Gedanken drüber machen. Und wenn du Religion anschaust, dann ist es bei fast allen so, dass Gott im Himmel ist und sich das anschaut. Bei uns Christen ist es etwas anders. Er ist im Himmel, schaut sich das an, identifiziert sich mit uns und sagt, ich gehe da runter. Und Jesus kommt auf diese Erde und er hat Leid erfahren. Und so ein Leid haben wir, glaube ich, noch nicht erfahren, Gott sei Dank. Aber er hat Leid erfahren. Und unserem Gott ist es nicht egal, dass wir leiden. Er leidet mit. Er ist mit uns. Aber wenn du diese Perspektive der Ewigkeit hast, es sagt sich jetzt vielleicht für mich vorne, ich bin ziemlich gesund, habe ab und zu mal Rückenschmerzen, sagt es sich so leicht jetzt zu sagen, ja, das geht eines Tages mal vorbei und dann bist du ja hier und dann bist du gesund. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt Hoffnung, oder? Wenn du weißt, ich weiß noch auf Berühr, also Bibelschule, wo ich studiert habe, gegenüber von der Bibelschule war ein Mann, der ist gestürzt, unglücklich und hat irgendwas hinten in der Wirbelsäule eingeklemmt und Stück für Stück wurde er gelähmt. Zuerst die Füße, dann immer höher, dann die Arme und irgendwann lag er nur noch da und konnte nur blinzeln. Er ist Christ und ich schaue mir das an und sage, Gott, was ist das für ein Leben? Und jetzt mal ehrlich, was wäre das für eine Hoffnung, wenn er nicht wüsste, hier kommt noch was? Dann hätte es alles doch keinen Sinn. Und wenn nach dem Tod wirklich nichts kommt, das sagen auch übrigens Menschen, die nicht an Gott glauben, gibt es auch verschiedene Meinungen, aber wenn da nichts kommt, ist doch keine Hoffnung da. Was ist das für ein Leben? Man sagt dann, ja, schaff deinen eigenen Sinn, aber jetzt stell dir vor, du bist dieser Mann in diesem Bett. Kannst nur blinzeln. Wir sind dann immer rübergegangen, haben gehofft, Gott tut ein Wunder, aber er hat nichts getan. Sind wir mal ehrlich, ohne das hier wäre es traurig. Selbst wenn du deinen eigenen Sinn schaffst, was hast du denn für einen Sinn? Aber wenn du weißt, es gibt eine Ewigkeit, es wird einen Ort geben, wo keine Krankheit mehr ist, wo kein Tod mehr ist, wo wir Gott höchstpersönlich kennenlernen, ist es doch Trost. Es ist Trost, es ist Hoffnung. Und Leute, wir glauben das als Christen, dass wir diesen Ort eines Tages erleben werden, wenn wir Jesus kennen. In Prediger heißt es, vorher noch Römer 8,18. Jetzt nicht, dass ihr sagt, ja Benni, du sagst das so einfach mit dem Leiden. Nein, Paulus hat es auch so gesehen und er hat auch viel Leid durchgemacht und er sagt Folgendes in Römer 8,18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus hat es genauso gesehen. Und Leute, wenn du gerade im Leid bist, ich will das nicht kleinreden, es tut auch weh. Meine Frau hat öfter Migräne. Ich habe manchmal Rückenschmerzen. Es tut weh. Aber ich schaue an die Zukunft und sage, hey, im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die noch kommt, es wird besser werden. Und in Prediger 3,11 heißt es, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Wie ich schon gesagt habe, wenn es danach nichts gibt, ist es hoffnungslos. Aber ich glaube, jeder Mensch tief in sich drinne hat mal diese Gedanken gehabt. Für was arbeite ich die ganze Zeit? Ich komme von der Arbeit, arbeiten, essen, schlafen. Arbeiten, essen, schlafen. Was hat das für einen Sinn? Für was lebe ich? Warum lebe ich überhaupt? Weißt du was? Das hat Gott dir in dein Herz gelegt. Er hat uns die Ewigkeit. Ey, es muss mehr geben. Es muss etwas Größeres geben. Und das ist Gott selbst, der ewig ist. Und das hat jeder Mensch tief in sich drinne. Tief. Tief drinne ist das bei jedem so. Und ich habe jetzt mal hier meinen Geldbeutel mitgebracht. Sieht ein bisschen verratzt aus. Hier ist auch ein Loch, wenn ihr sehen könnt. Und ich war mal im Geschäft und ich war mir sicher, da ist noch was drinne. Ich war mir sicher, ich kann damit noch was bezahlen. Und dann bin ich zur Kasse gekommen und dann wollte ich bezahlen und schauen, mein Fach und meine Münzen waren weg, weil da ein Loch drin war. Kennt ihr das? Dann sind alle Münzen rausgefallen und ich war mir so sicher, ich kann bezahlen. Ich kann jetzt das kaufen, was ich möchte. Ich habe was vorzuweisen. Auf einmal ist nichts da. Schon ein bisschen peinlich. Aber stell dir mal vor, eines Tages stehen wir vor Gott im Himmel. Und du meinst auch, du hast deine guten Taten vorzuweisen und willst irgendwie ihm was zeigen und dann stellt sich fest, da ist gar nichts. Lass uns mal Lukas lesen. Lukas 12, 33. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch keine Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Schafft euch Geldbeutel an, also ich muss mir einen neuen anschaffen, im echten, aber auch im geistlichen, die nicht löchrig werden. Denn eines Tages stehen wir vor Gott und wenn du denkst, du kannst mit deinen guten Taten zeigen, Gott, ich bin so toll, habe so viel gemacht, das wird ein bisschen schwierig. Aber wenn du Jesus hast, der alles vollbracht hat am Kreuz, der stellt sich hin und sagt, Gott, ich trete für ihn ein. Ich bin am Kreuz für ihn gestorben. Dann hast du was vorzuweisen. Eigentlich hast du nichts vorzuweisen. Jesus hat für dich was vorzuweisen. Und hier heißt es, schafft euch Reichtümer im Himmel an. Okay, also doch irgendwie was verdienen. Nein, es geht hier nicht um deine Rettung, wenn Jesus davon redet, dass du Reichtümer im Himmel anschaffst. Aber eines Tages stehen wir vor Gott und dann zählen nur noch zwei Fragen in deinem Leben. Die erste ist, wofür werde ich belohnt? Und das zweite ist, was werde ich bereuen, was werde ich bedauern? Und hier meint Jesus selber hier nicht, dass du dann gerettet wirst. Nein, in Korinther heißt es sogar, manche werden wie durchs Feuer gerade so gerettet, aber du stehst dann vor Gott und du wirst zwei Fragen bekommen. Wofür werde ich belohnt und was werde ich bereuen? Was hab ich in dieser Zeit mit meinem Leben gemacht? Und wieder, Leute, das soll kein schlechtes Gewissen sein, wirklich. Ich will einfach nur, dass wir nachdenken über diese Tatsache. Und ich habe mich gefragt, okay, was sind denn so Geldbeutel, die nicht löchrig werden? Was sind denn so Dinge, die ich tun kann, die niemals an Wert verlieren? Die Auswirkungen nicht nur hier haben, auf der Erde, sondern hier, hier, hier und das geht noch viel weiter. Denn eins ist klar, die Entscheidung, die wir hier treffen, entscheidet, was hier, hier und da hinten passiert. Nämlich wenn du dann hier schon bist, ist es ein bisschen zu spät. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich so Geldbeutel schaffen? Und ich habe ein paar Punkte für euch mitgebracht, die ganz praktisch sind, die du anwenden kannst für dein Leben. Und das erste ist, oh Benni, jetzt sprichst du schon zwei No-Go-Themen an einem Sonntag an. Einmal Tod und jetzt geht es um Besitz, um dein Geld. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit meinem Geld zu tun? Wisst ihr was, Jesus hat so viel über Geld gesprochen. Warum? Warum hat er es getan? Weil Geld zeigt ganz schnell, was für eine Perspektive du hier hast. Wo du dein Geld hier investierst, hier heißt es, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und es ist so entscheidend, deswegen habe ich und meine Frau und uns entschieden, wir haben gesagt, hey, wie können wir die Ewigkeit beeinflussen, indem wir unser Geld richtig investieren. Und das eine ist, wir sagen, wir geben einen Teil hier in die Gemeinde. Und ich kann da sagen, ich bin hier nicht angestellt. Ich mache das von Herzen, weil Gott verspricht, er wird mich segnen. Und wir haben es entschieden, wir geben einen Teil hier in die Gemeinde. Warum? Warum tun wir das? Weil hier Menschen Gott begegnen. Weil hier Menschen Gott erfahren. Dann haben wir uns entschieden, wir unterstützen zwei Kinder durch eine christliche Organisation. Warum christlich? Wir könnten auch eine andere Organisation unterstützen. Es ist auch gut, wirklich, wenn du das tust, ist super. Aber wir haben den Blick auf diese Ewigkeit. Wenn wir ihnen hier etwas essen geben, es wird gut sein, es wird ihnen besser gehen. Aber die Frage ist doch, was passiert hier? Deswegen haben wir uns entschieden, wir helfen zwei Kindern und hoffentlich wird es dieses Jahr noch ein drittes, wo wir sagen, hey, die kriegen zu essen, wir helfen ihnen, aber sie hören auch von Jesus. Wir beeinflussen die Ewigkeit damit. Das ist, was Geld angeht. Und einmal ist jemand zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, wie bekomme ich das ewige Leben? Was soll ich tun? Und Jesus sagt, halt die Gebote. Und er sagt, ja, das mache ich alles. Ich tue alles, was in dem Wort steht, was du gesagt hast, was ich tun soll. Dann sagt er, was soll ich noch tun? Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Wow. Mal ganz ehrlich, würde er das heute zu mir sagen, es wäre schon schwer. Und was steht dann weiter? Der Mann ging traurig weg. Warum? Weil er viel hatte. Also, du kannst mit deinem Geld so viel verändern, so viel bewirken. Wenn du alleine 20 Euro einem Kind irgendwo in einem Land spendest, wo 20 Euro viel mehr wert sind als bei uns, hast du sein Leben hier verändert. Und wenn er dann auch noch die Liebe Jesu erfährt, nicht nur im Körper, sondern davon hört und sieht, hast du sein Leben bis in die Ewigkeit verändert. Leute, da musst du nicht mal Gaben dazu haben. Doch schon, aber nicht die Talente. Also, aber das kann doch, also ich habe mir das so zu Herzen genommen. Und das, was ein guter Nebeneffekt ist, Gott stellt sich zu dir und du erlebst Wunder. Es ist so. Ich weiß noch, ich habe einen Kumpel, Markus, der ist ein Kamerun-Missionar. Und ich habe mir schon wirklich ein halbes Jahr vorgenommen, ich erhöhe mal die Rate. Ich habe so eine kleine Rate und ich will die mal erhöhen. Und habe es immer auf mich rausgeschoben, vergessen und so viel zu tun, vergessen. Und dann eines Tages sage ich, so, jetzt mache ich es. Und ich erhöhe den Dauerauftrag. Am nächsten Tag kommt mein Bruder, das ist mein Chef übrigens auch, bei dem arbeite ich. Am nächsten Tag kommt er zu mir und sagt, ey Ben, ich wollte schon lange einen Lohn erhöhen, aber ich erhöhe dir heute deinen Lohn. Und ich so, ey, der konnte nicht wissen, dass ich die ganze Zeit drüber nachdenke, das zu erhöhen. Ich erhöhe es am nächsten Tag, sagt er mir, Ben, ich habe deinen Lohn erhöht. Und das war ein bisschen mehr, als was ich erhöht habe. Dann dachte ich, oh, hätte ich doch mehr geben sollen. Nein, aber Leute, Gott sieht doch, was wir tun. Er ist lebendig. Er sieht dein Herz. Und er stellt sich zu dir, wenn du auf sein Wort hörst. Das war das Erste. Das Zweite ist, was machen wir mit unserer Zeit? Eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, wir werden zwei Dinge haben, zwei Fragen. Wofür werde ich belohnt und was werde ich bereuen? Wenn du vor Gott stehst, wird er nicht sagen, hey, kennst du alle Netflix-Serien? Oder hast du die Sendung auf RTL gesehen? Hey, nichts gegen, mal einen Film gucken oder so. Aber die Frage ist, was machst du mit deiner größten Teil deiner Zeit? Was ist damit? Und mit Zeit kannst du so viel bewirken. Richtig viel. Denn Zeit ist Geld. Sind wir wieder bei Geld? Nein, mit Zeit kannst du wirklich viel bewirken. Da sind wir jetzt bei deinen Gaben. Nicht dein Geld, sondern deinen Gaben. Was machst du mit deinen Gaben, die Gott dir anvertraut hat? Investierst du sie hier in deinen Beruf, damit du hier es besser hast? Oder investierst du deine Gaben hier, damit du es hier und da siehst, was dabei rauskommt? Und das beste Beispiel, was Zeit angeht, wo ich wirklich sehen kann, was Zeit alles bewirkt, ist mein Freund Markus, von dem ich vorhin erzählt habe. Der Typ ist nicht so begabt, was Sprachen angeht. Also ich kenne ihn sehr gut, ich darf das sagen, wir waren zusammen im Kindergarten, dann sind wir zusammen zur Schule gegangen, dann sind wir zusammen feiern gewesen, haben zusammen gesoffen, haben Partys miterlebt, dann haben wir Gott sei Dank Jesus erlebt, haben uns beide für ihn entschieden, haben gesagt, hey, wir wollen für Gott investieren, wir wollen Gott alles geben, sind zusammen auf die Bibelschule gegangen und dort hat er einen Ruf bekommen nach Afrika. Und jetzt müsst ihr wissen, sprachbegabt ist der Null, glaubt mir. Auch auswendig lernen ist er nicht so gut. Aber der Typ hat Disziplin ohne Ende. Disziplin ohne Ende hat er. Und als er wusste, er muss nach Kamerun, hat er Französisch gelernt, denn ein Großteil von Kamerun spricht Französisch, ein Teil Englisch. Und da hat er sich gesagt, ich lerne Französisch. Und ich dachte mir, er hatte eine 5 in Französisch übrigens. Und er fängt an, Vokabeln zu lernen, weil er wusste, wenn ich hier investiere und in Kamerun predige und Menschen Jesu Leben geben, werde ich es hier sehen. Und er investiert seine Zeit und wirklich, das war verrückt. 6 Stunden am Tag hat er Französisch gelernt, Vokabeln ohne Ende. Nach einer Woche konnte er schon fast alle Vokabeln. Und jetzt, manchmal skype ich mit ihm, dann kommt ein Kameruner rein und dann redet er mit ihm fließend Französisch. Und ich denke so, Alter, was ist da falsch gelaufen oder richtig? Er predigt mittlerweile fließend auf Französisch. Er hält Bibelunterricht auf Französisch. Er hat mir letztens gesagt, ich studiere gerade Jesaja auf Französisch. Jesaja, ich verstehe es nicht mal auf Deutsch. Auf Französisch. Und dann erzählt er mir, da war eine Evangelisation mit 1000 mehr Leuten. Und er predigt und dann ruft er auf zur Heilung. Da kommt eine Frau vor, die blind war von Geburt an. Und ihr glaubt es nicht, sie kann sehen. Was man mit seiner Zeit bewirken kann. Weil er gesehen hat, hey, wenn ich hier meine Zeit richtig investiere und für Gott lebe, und dann sehe ich, wie er hier wirkt. Noch wichtiger, die Frau hat ihr Leben Jesus gegeben, weil sie erlebt hat, dass Jesus heilt. In der Ewigkeit wird es keinen Schmerz mehr geben. Was machen wir mit unserer Zeit? Benny, oh Mann, ich rede zu mir genauso. Das hat mein Herz so gepackt, dieses Thema. Und ich will uns ans Herz legen, hey, eines Tages stehen wir vor Gott und du kannst sagen, Gott, ich hab's wenigstens versucht, ich habe es versucht, dir alles zu geben, meine Zeit, mein Geld. Ich will für dich leben, Jesus. Das ist entscheidend. So, dritter Punkt. Erzähle von Jesus. Wie mein Freund Markus, erzähle von Jesus. Warum? Erstens, es verändert dein Leben hier schon. Wenn jemand Jesus kennenlernt, wenn du mich früher kanntest und jetzt, die meisten sagen, glaube ich dir nicht. Wenn ich sage, ich habe einmal ins Gesicht geschlagen, dann glaube ich dir nicht, ich bin viel zu lieb. Jesus hat mein Leben verändert. Hier schon. Und wenn er Jesus kennenlernt, wenn ich Jesus kennenlerne, hier, hier, hier und da, weil du triffst ihn da. Du triffst ihn da in der Ewigkeit. Was für ein Wert. Und ich habe mir gesagt, Leute, die ich hier kennenlerne, Freunde, die Freunde werden, die will ich auch da sehen. Es ist einfach zu schade, wenn ich sie da nicht sehe. Und manche Atheisten sagen ja, oder manche Christen glauben auch, man wird, Gott ist so lieb und treu und alle kommen in den Himmel. Da kannst du auch deine Meinung haben, aber in der Bibel steht ganz klar, es wird ein gerechtes Gericht geben. Ein gerechtes. Wie ungerecht wäre es denn, wenn einer hier nur Mist baut und dann sagt, ach komm, ich liebe dich, geh durch. Komm ich gerade durch. Nein, es wird gerecht sein. Und die Frage ist, kennst du Jesus oder nicht, der für deine Schuld gestorben ist? Hast du deine Schuld wenigstens eingesehen? Manche sagen, ja, ich habe mir so gute Sache gemacht, im Himmel wird's, ja, ich war ja nicht so schlimm wie der. Leute, wenn du ein Verbrechen vergangen hast, wirst du dafür bestraft. Und das ist gerecht. Wenn du es nicht mal eingestehst und sagst, hey, es tut mir leid und änderst dein Leben, gibst dein Leben Jesus, der für dich gestorben ist und sagst, ich will mich ändern, hey, dann kannst du die Ewigkeit mit dir, mit Gott verbringen. Aber ansonsten hast du schlechte Karten. Bin ich ganz offen und ehrlich. Erzähle von Jesus, denn das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das vierte ist, Beziehungen zu Menschen. Wenn du eines Tages stirbst und im Grab liegst, es wird so sein, sorry, vielleicht schockiere ich dich gerade, aber es ist die Wahrheit, vielleicht hast du es vergessen, aber es ist die Wahrheit. Dann ist die Frage nicht, ey, was hat denn der alles besessen? Vielleicht, wenn deine Kinder dein Geld wollen, ja, aber eigentlich ist die Frage, was hat der Mensch hinterlassen? Man erinnert sich dann, am Grab hält keiner eine Rede. Ja, der hat 2 Häuser, der hat voll oft Urlaub gemacht. Da wird gesagt, hey, das war ein guter Mensch. Oder, hey, ich erinnere mich an den Moment, wo er für mich da war, als ich gerade alleine war. Das ist doch entscheidend, auch für die Ewigkeit. Die Beziehungen, die du hier baust, Spuren, die du hier hinterlässt. Deswegen investiere in Beziehungen. Kleingruppen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine gefunden. Ich wollte zu diesem Grillabend, aber das klappt bei mir irgendwie nicht zeitlich. Aber investiere in Beziehungen, geh in eine Kleingruppe. Ich habe überlegt, nächstes Jahr eine anzufangen. Also beim nächsten Semester eine zu starten. Beziehung zu Menschen. Die haben Einfluss hier schon und auch hier. Das zweite ist Beziehung zu Gott. Wir haben vorhin gesungen, ich will dich mehr kennen. I want to know you more. Ich will dich mehr kennen. Und wenn das hier nicht so ist, was machst du dann da, hat mein Prediger gesagt. Wenn du hier Gott nicht begegnen willst und es schön findest, was willst du die Ewigkeit über machen? Das wird tagtäglich so sein. Hey, wenn wir erkannt haben, wie groß und herrlich Gott ist, wie schön es ist, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, da kannst du es kaum erwarten, endlich ganz bei ihm zu sein. Für immer und ewig ihn zu preisen und zu loben. Wenn du das noch nicht erfahren hast, ich sag dir, das ist das Beste, was du erfahren kannst. Ihn zu erleben, seine Größe, seine Facetten. Wir können ihn nie ganz begreifen, deswegen wird es auch nie langweilig. Weil manche sagen, ja, Gebet, dann kommst du ins Gebet, so langweilig. Es ist manchmal eine Überwindung, aber wenn Gott kommt, wird es nie langweilig. Weil er viel größer ist, als wir uns das je vorstellen. Weil er immer andere Seiten hat. Oder manchmal denkst du, wenn ich Gott wäre, würde ich so und so handeln. Aber Gott handelt ganz anders, weil er noch 10 Schritte weiter sieht. Und deswegen wird er auch derjenige sein, der gerecht richten wird. Und nicht wir Menschen. Die würden mir alle leid tun, wenn ich richten würde. Zum Glück macht das Gott, weil er sieht dein Herz. Er sieht viel weiter, als wir es je sehen können. Beziehungen zu Menschen und Beziehungen zu Gott hat Einfluss auf die Ewigkeit. Denn hier wird es nur in Beziehungen mit Jesus und mit Menschen, mit den anderen Menschen gehen. Und der letzte Punkt, jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Ewigkeit zu tun? Aber ich finde den enorm wichtig. Jemand hat mal gesagt, es gibt 2 wichtige Entscheidungen in deinem Leben. Das erste ist die Entscheidung für Jesus und das zweite ist deine Partnerwahl. Ist so. Denn du suchst dir einen Partner hier aus, weil du einsam bist, weil du denkst, dann bin ich hier nicht mehr einsam. Aber die entscheidende Frage ist, hat dein Partner diese Perspektive? Finde ich, ist meine Meinung, schreibt auch Paulus so. Ist kein Gebot, aber ist ein guter, sehr guter Rat. Partnerwahl. Weil du hier einsam bist, entscheidest du dich dafür. Ganz ehrlich, schau lieber da drauf, investiere deine Zeit für Jesus und er wird dir geben, was du brauchst. Es ist so. Gott ist gut. Er möchte das Beste für uns. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Mir geht es um diese Perspektive der Ewigkeit. Und Gott hat jedem von uns diese Perspektive der Ewigkeit ins Herz gelegt. Es liegt an dir, sie zu ergreifen und wieder neu brennen zu lassen. Ich weiß noch, als ich zu Jesus gekommen bin, ich habe jedem davon erzählt, ich wollte, dass es jeder erfährt, weil ich das gesehen habe. Es wird eine Ewigkeit mit ihm geben. Aber wenn du lange Christ bist, geht das irgendwann weg, diese Perspektive. Und du fängst an, ah, was können wir hier machen, oh, was machen wir hier? Und fragt meine Frau, jedes Mal nerve ich sie damit, Schatz, wir müssen irgendwas machen, damit hier was passiert. Wir müssen irgendwas machen, dass hier was passiert. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, in letzter Zeit sind wir viel am Renovieren und Schaffen und Arbeiten und irgendwann fühle ich mich schlecht, nicht verdammt. Du kannst dich schlecht fühlen, wenn du dich änderst danach, aber nicht, weil du dich verdammt fühlst, merkt ihr das? Ich fühle mich schlecht, weil ich denke, hey, ich habe Zeit, ist so wertvoll. Benni, du musst was ändern. Deswegen stehe ich auch vorne, heute vorne hier und sage, hey, ich muss das weitergeben. Ich hätte auch was anderes machen können, aber mir ist es so wichtig, was ist mit der Ewigkeit? Was passiert da? Und das möchte ich uns heute alle fragen. Ihr könnt gerne aufstehen. Eines Tages, wenn der Tod todsicher ist, das Einzige, was todsicher ist, der Tod ist, dann solltest du mal drüber nachdenken. Weil da gibt es nichts zu diskutieren. Eventuell, wenn du sagst, da gibt es nichts danach, aber dann ist es etwas hoffnungslos. Und ich lade dich ein, stell dir vor, du stehst für Gott eines Tages und er fragt dich, hey, was, mein liebes Kind, er schaut dich mit seinen liebevollen Augen an und sagt, mein liebes Kind, ich habe dir so viel anvertraut, was hast du damit gemacht? Wie mit den Talenten, ihr kennt, die meisten kennen die Geschichte. Was hast du damit gemacht? Hast du vergraben? Oder hast du dich hier drum gekümmert, um diesen Teil? Ihr könnt gerne die Augen schließen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst für Leute beten, die erkannt haben, hey, bisher kannte ich diesen Gott gar nicht. Also ich kannte jetzt nur diesen Teil. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was irgendwann mal kommen wird, wenn ich sterbe. Warum auch? Aber es kommt auf dich zu. Und ich will dir keine Angst machen. Ich will dir einfach die Tatsachen vor Augen halten. Und ich möchte dich fragen, wenn du sagst, hey, das habe ich noch nie gehört, dass es einen Gott gibt und eine Ewigkeit. Da will ich dir sagen, es gibt diesen Gott. Und diese Ewigkeitsperspektive, diese Ewigkeit kann heute schon in deinem Herzen leben. Du kannst heute schon Gemeinschaft mit diesem Gott haben, der einen Plan hat für dein Leben und Gemeinschaft mit dir haben will. Und wenn du sagst, ich will diesen Gott kennenlernen, ich keine Ahnung, wie das geht, heb einfach deine Hand. Ich will für dich beten, dass er kommt und du ihn kennenlernst. Das ist ein Gott, der dir Heilung geben will, der dir Hoffnung geben will. Heb einfach deine Hand kurz und ich bete für dich. Wenn du sagst, ich will mein Leben Gott geben. Danke. Ich möchte bewusst für die Leute beten, die jetzt die Entscheidung im Herzen treffen. Aber ich möchte auch für die Leute beten, die ihren Blick auf diesen kleinen Teil, wo ich vorhin gezeigt habe, richten. Für euch möchte ich auch beten, dass wir immer diese Perspektive haben, Ewigkeit. Hey, was kann ich tun? Lass uns beten. Hey Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Gott, du bist ewig, heißt es. Du bist groß. Du hast keinen Anfang und kein Ende. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil unsere Zeit hier irgendwie immer so begrenzt ist. Aber bei dir gibt es das gar nicht. Und eines Tages wird es eine Ewigkeit geben. Und Fakt ist, wir werden einmal vor dir stehen. Und ich bitte dich einfach, dass jeder Einzelne, der morgen hier ist, eine Antwort hat oder einen Anwalt hat, dich, Jesus. Herr, dass du jetzt Herzen begegnest und dass diese Predigt wirklich unser Herz verändert, unsere Perspektive verändert auf diese Welt, auf unser Leben, Herr. Segne jeden Einzelnen. Danke, Herr. Amen. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, es wird gleich ein Gebetsteam vorne sein, wenn du sagst, hey, ich brauche Gebet, ich bin gerade in einer schweren Phase, ich brauche wieder Hoffnung oder wie ich vorhin gesagt habe, du hast die Perspektive hier verloren, lass für dich beten, Gott möchte dich gebrauchen. Ich habe noch zum ganzen Schluss ein Zitat, das hat C.S. Lewis gesagt, er hat gesagt, alles was nicht ewig ist, ist in der Ewigkeit wertlos. All die Punkte, die ich genannt habe, alles, was nicht ewig ist, dein Körper, dein Besitz, ist in der Ewigkeit wertlos. Denk drüber nach.